Ich lese uns den Predigttext für heute. Der steht in 1. Johannes 2, die Verse 12 bis 14. Und ich lese die nach das Buch. Das ist eine Übersetzung von Roland Werner. Die Überschrift lautet Reif werden. Ihr Kinder, ich schreibe euch, weil euch eure Sünde abgenommen wurde, sind durch ihn selbst, durch den Namen von Jesus. Ihr Eltern, ich schreibe euch, weil ihr ihn erkannt habt, der von Anfang an existiert. Ihr jungen Leute, ich schreibe euch, weil ihr den Sieg über den Bösen errungen habt. Ihr Kinder, ich habe euch geschrieben, weil ihr den wahren Vater erkannt habt. Ihr Eltern, ich habe euch geschrieben, weil ihr ihn kennt, der von Anfang an existiert. Ihr jungen Leute, ich habe euch geschrieben, weil ihr stark seid und weil ihr die Botschaft Gottes und weil die Botschaft Gottes in euch bleibt und weil ihr den Sieg über den Bösen erkämpft habt.
Ja, herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst, auch alle die, die via Livestream mit dabei sind. Ich möchte heute mit einer kleinen Anekdote starten. Ein Richter fragt die Zeugin, wie ist ihr Name? Maria Müller ist ihre Antwort. Ihr Beruf? Hausfrau. Ihr Alter? Die Zeugin zögert ein bisschen und sagt dann, 39 Jahre und ein paar Monate. Der Richter schaut seine Zeugin an, ist etwas verwundert und fragt vorsichtshalber noch einmal nach, von wie vielen Monaten sprechen wir da? Die Zeugin antwortet leise, von 156 Monaten. Ups, da hat ja wohl jemand Probleme, über sein Alter zu sprechen. Das ist oft ein Zeichen von mangelnder Reife. Man sich schämt, schon so alt zu sein. Aber wir sprechen heute nicht über die normale Altersstruktur, nicht über die alten, natürlichen Lebensphasen, sondern über die geistlichen Lebensphasen. Wir haben schon angefangen mit der Babyphase und Kleinkindphase. Das letzten Sonntag hat der Dirk über die junge Erwachsenenphase gesprochen. Heute geht es um die Elternschaft. Und damit ihr jetzt auch noch alle zuhört und nicht nur am Rechnen seid, 39 Jahre plus 156 Monate, wie alt ist die Zeugin? Wer von euch Älteren kann mir das verraten? Ja, David. 52. Du kriegst jetzt die längste Praline der Welt. Allerdings mit Markenzeichen Fairtrade. Bitteschön. Ein Applaus. Ja, so ist das oftmals, dass wir noch vielleicht in Gedanken ganz woanders sind und ich mache einfach weiter und habe euch schon abgehängt. Und dann wird es wieder schwierig, den roten Faden wieder zu kriegen. Also heute nochmal Basics jetzt zu dem Thema geistliche Elternschaft. In einem zweiten Teil werde ich dann in einer anderen Predigt nochmal das vertiefen anhand eines ganz praktischen Beispiels. Da kommen wir mal in den Alltag hinein, wie sich das zeigt, geistliche Mutter oder geistlicher Vater zu sein. Albert Schweitzer hat einmal Folgendes formuliert. Mit 20 hat jeder das Gesicht, das Gott ihm gegeben hat. Mit 40 das Gesicht, das ihm das Leben gegeben hat und mit 60 das Gesicht, das er verdient hat. Vielleicht hat er sich da an dem Zitat von Pearl Buck mit im Blick gehabt, dem man gesagt hat, man ist so jung wie seine Hoffnung und so alt wie seine Verzweiflung. Verzweiflung hinterlässt Spuren im Gesicht Hoffnung auch. Was strahlst du aus? Oder dachte er an Coco Chanel? Alt ist man dann, wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft. Wo lebst du eigentlich? In der Vergangenheit oder mit lebendiger Hoffnung den Blick nach vorne? Ich weiß nicht, wie Albert Schweitzer zu diesem Zitat gekommen ist. Aber eins steht fest: Wir legen schon in jungen Jahren fest, was aus uns werden wird. Es sind die Entscheidungen, die wir treffen, die uns maßgeblich prägen. Da werden also die Weichen gestellt. Und diese Beobachtung gilt natürlich für das normale Leben, aber auch im geistlichen Bereich. Vielleicht stimmt es, was Ingmar Bergman mal gesagt hat. Alt werden ist wie Bergsteigen. Je höher man kommt, desto mehr schwinden die Kräfte, aber umso weiter sieht man. Eine weite Perspektive zu bekommen, nicht mehr engstirnig auf irgendetwas zu gucken, sondern eine bestimmte Art von Gelassenheit, von oben herunter, ohne Stolz, mit Demut, auf die Welt, auf sich selbst, auf Gott und die Menschen blicken können. Oder wie es Johannes einmal geschrieben hat, in seinem ersten Brief, wir haben den Text schon gehört, euch Vätern schreibe ich, weil ihr den kennt, der von Anfang an da war. Ihr habt den Vater erkannt. Das heißt, die Suche ist zu Ende. Man wohnt im Hause des Vaters. Man ist lieber einen Tag in diesem Haus des Vaters in seiner Gegenwart als 1000 Tage in dieser Welt. Das ist ein Kennzeichen von geistlicher Elternschaft. Also wie gesagt, die Weichen werden schon sehr früh gestellt. Wer das verpasst, die guten, vertieften, in der Liebe Gottes verwurzelten Entscheidungen zu treffen, er wird älter, aber wahrscheinlich kein guter geistlicher Vater oder Mutter sein. Und das ist wirklich schade. Deswegen möchte ich heute Werbung machen. Bitte seht es als einen lohnenden Gewinn an, eine geistliche Mutter, ein geistlicher Vater zu sein. Bevor ich auf die Bibelstellen eingehe, habe ich, so wie ihr kennt mich ja schon ein bisschen, einfach mal geguckt, was bietet denn so die Literatur an, wenn es um Reifen geht und älter werden? Was sind da so die Empfehlungen? Hier habe ich euch mal so eine kleine Auswahl zur Verfügung gestellt. Da gibt es das Buch von der Kunst Altwerdens. Lass los, was dich alt macht. Alt genug, um glücklich zu sein. Also das waren alles so Bücher, die haben mich nicht vom Hocker gerissen. Die würde ich nicht kaufen. Dann fand ich die anderen etwas besser, die haben mich mehr inspiriert, obwohl sie nicht unbedingt von Tiefgang zeugen. Von einem, der auszog, seine Falten zu lieben. Das fand ich klasse. Noch besser fand ich das andere, pfeif drauf, morgen hast du es eh vergessen. Oder je älter man wird, desto merkwürdiger werden die anderen. Das Buch werde ich mir mal kaufen. Das hat mich am meisten angesprochen. Aber wenn ihr so diese Titel lest, gibt es aus meiner Perspektive auch so einen roten Faden, den ich nicht so glücklich finde. Und zwar irgendwie klingen diese Bücher so nach Machbarkeit. Und Machbarkeit heißt, ich habe es selber in den Händen. Und das gilt, wenn es um das natürliche Leben gilt, wahrscheinlich sehr. Aber im geistlichen Bereich, nee, wir sind angewiesen, wir sind eigentlich auf die Gnade Gottes, die mir geschenkt ist. Ich bin angewiesen, dass der Heilige Geist mich verändert, weil ich auf ihn sehe. Es ist nicht so machbar, wie wir uns das vorstellen. Machbar klingt für mich immer anstrengend. Das Joggerlied, ich laufe zum Vater, oh, das ging lang, gell? Das war schon Marathon. Irgendwie anstrengend. Und anstrengend klingt für manche wie unappetitlich und wenig visionär inspirierend. Wobei, wenn ich da an Paulus denke, muss ich auch sagen, also so ganz leicht ist da seine Vorstellung von Elternschaft auch nicht. Wenn er zum Beispiel 1. Korinther 4, Vers 15 sagt, denn wenn ihr 10.000 Erzieher in Christus hättet, so doch nicht viele Väter. Denn in Christus Jesus habe ich euch gezeugt durch das Evangelium. 1. Korinther 4, Vers 15. Also, das ist immer gleich so eine Watsche. Es gibt nicht viele Väter. Ein Merkmal geistlicher Vater oder Mutter zu sein heißt, ich persönlich bringe durch mein Leben und durch mein Reden Menschen zu Jesus Christus, dass sie von wiedergeboren werden und Kinder Gottes werden. Dann habe ich eine Aufgabe und Verantwortung. Ich habe gezeugt durch Gottes Kraft und Liebe und nun darf ich diese Kinder begleiten. Aber Paulus sagt, ihr habt einen Überhang an Erzieher, an Lehrer. Das sind diese Personen, die sich einmischen, die es besser wissen. Das sind die Personen, die gerne von außen kommend dir genau sagen wollen und es auch tun, was du zu ändern hast und was nicht gut ist bei dir. Die dir in diesem Sinne den Marsch blasen, obwohl sie gar nicht Trompete spielen können. Viele Lehrer hat die Gemeinde. Paulus darf bezeugen, durch Gottes Gnade durfte hier in der Stadt Korinth viele Menschen durch die gute Nachricht von Jesus Christus, das ist die gute Nachricht, Jesus Christus, durfte ich euch zu Christus führen. Und deswegen habe ich ein Ja dazu, dass ich euer geistlicher Vater bin. Und in diesem Sinne, ich mache noch einmal zurück. Und in diesem Sinne habe ich dieses Schwanbild gewählt, weil Paulus hat diese Gemeinde getragen, eingebettet in seinen Flügeln. Im zweiten Brief schreibt er, Tag und Nacht mit Tränen habe ich um euch gerungen, mit Gesprächen, mit Zeit, die investiert haben. Und damit ich euch nicht zur Last falle, habe ich tagsüber gearbeitet und dann nachts war ich für euch da. Wow, das ist ein geistlicher Vater. Wie ein Schwan hat er Tag und Nacht seine Kinder behütet. Das bedeutet aber, das sind so meine ersten Beobachtungen oder Schlussfolgerungen, im geistlichen Vater kann ich auch als Single Vater werden. Und es hat nichts mit meinem Alter zu tun, sondern damit, ob ich persönlich Menschen zu Jesus Christus führen darf. Das begründet die geistliche Elternschaft. Und das werde ich nur dann tun können, wenn ich selber in Christus verwurzelt bin, erfüllt bin mit seiner Liebe, mit seinem Heiligen Geist. Weil da findet so Offenbarung statt, was ich eben nicht machen kann. Ansonsten ist es der Jörg Lühling, der andere hineinschubst, irgendwie Kinder Gottes zu werden und das ist anstrengend und geht meistens nicht gut. Ich darf ein Vertreter von Jesus Christus sein. Was für ein Vorrecht. Und den Menschen sagen, lasst euch doch versöhnen mit Gott. Später schreibt er einmal, Kapitel 13, Vers 11, da ist eine andere Perspektive, die Paulus einnimmt. Einst, als ich noch ein Kind war, da redete ich wie ein Kind, fühlte und dachte wie ein Kind. Als ich dann aber erwachsen war, habe ich die kindlichen Vorstellungen abgelegt. Also zu einer gesunden Reife zählen offensichtlich Lernerfahrungen und diese Lernerfahrungen schaffe ich es in mein Leben zu integrieren, dass sie zu mir gehören. Und in einer geistigen Entwicklung, da lerne ich sehr Unterschiedliches. Nehmen wir mal so die Jugendzeit, über die der Dirk letzte Woche gepredigt hat. Da sind sehr unterschiedliche Lernerfahrungen mit verbunden mit dieser Zeit. Ich erlebe auf der einen Seite das Reden Gottes, aber gleichzeitig gibt es Phasen, wo Gott mir kein einziges Wort mehr sagt. Er schweigt. Und ich muss das in mein Leben integrieren. Ich erlebe etwas, wie er meine Gebete erhört. Und dann gibt es Phasen, und ich bete, sage, alle anderen schenkst du etwas, aber mir nicht. Die jungen Erwachsenen haben den Auftrag, das Böse zu überwinden. Und dann erleben sie Sieg. Sie erleben auch Scheitern und Niederlagen. Sie erleben einen Gott, der etwas zusagt. Und bei den Babys hält das ein und den Kleinkindern hält das ein, aber bei ihm selber nicht. Und ich muss das auf die Reihe kriegen und lernen, eine gesunde Balance zu finden zwischen Sieg und Niederlage, zwischen Glauben und Zweifel. Und es ändert sich mein Bibellesen, mein Verständnis darüber. Und ich muss damit klarkommen. Ich muss damit klarkommen, dass die inneren und kleinen Dämonen in mir, dass ich sie besiege, dass sie nicht mehr Rederecht haben und mich manipulieren. Und ich erlebe Zeiten der Zerbrechlichkeit und des Versagens. Und wenn ich aus dieser Phase in die Elternschaft komme, dann habe ich es gelernt, diesen merkwürdigen, unvorstellbaren, nicht nachzuvollziehenden Gott so sein zu lassen, wie er ist. Dann kann ich von einer geistigen Reife der Elternschaft sprechen, wenn mir das gelingt. Einfach ist das nicht. Und jetzt merkt ihr schon, wenn wir darüber nachdenken, es findet immer ein Wechsel statt in diesen Phasen. Also ich kann eine geistliche Reife als Elternschaft erreichen, aber vielleicht in einem halben Jahr wieder zurückzwitschen in die junge Erwachsenenzeit. Und manchmal werde ich wieder wie ein Kleinkind und sage, Herr, ich bin so bedürftig. Ich brauche mal Zuspruch. Die Jugend- und Erwachsenenzeit, die besteht aus dem Anspruch. Wir haben Verantwortung für die Menschen. Wir lassen uns vor Gott senden zu ihnen. Und es ist Vertrauen gefordert von uns, dass wir Gott es zutrauen, dass er mich gebraucht für andere Menschen. Der Zuspruch wird geringer, der Anspruch wird größer und dann folgt auch ein Einspruch, nämlich der Veto meines Glaubens, Herr, ich kriege das nicht mehr hin. Zu dem, was du zugesagt hast, was du von mir erwartest und ich merke, es ist so anstrengend, das nimmt mir viel Kraft. Ich brauche etwas Neues, etwas anderes von dir. Ich glaube daran, dass ich mit dir über Mauern springen kann. Ich glaube daran, dass bei dir kein Ding unmöglich ist und dass mir diese Zusage auch gilt. Aber in meinem Alltag erlebe ich ständig was anderes. Ich möchte mehr von dir in meinem Leben. Ich möchte mehr von deiner Liebe, von deiner Kraft in meinem Leben haben, sodass ich das anderen glaubwürdig vermitteln kann. In mir herrscht so viel Unsicherheit. Und vielleicht ist das Stichwort dieser jungen Erwachsenenzeit. Verantwortung, Unsicherheit, Erfolg, Scheitern, Kämpfen, Fragen. Und dann bleibe ich dabei stehen und sage nur, okay, ich möchte es lernen, mehr aus dem Sein mein Leben zu gestalten. Und aus diesem Sein entspringt eine Souveränität. Und jetzt versteht ihr schon mehr, wir sind schon mehr bei Johannes 15. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wenn ihr in mir seid, dann bringt ihr viel Frucht, aber getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir brauchen dieses Momentum, jeden Tag neu in Christus zu sein, weil daraus ein Tun entsteht, was leicht ist. Es bedeutet also, wenn ich mein Leben reflektiere und ich dass meine Beobachtungen richtig sind, immer dann, wenn mein Christsein anstrengend ist, bin ich in der jungen Erwachsenenphase, aber nicht geistlicher Vater, geistlicher Mutter. Weil da bin ich angekommen im Land der Verheißung, ich spreche hier Sprache Kanaan an, ich bin dann in dem Land angekommen, im Land der Ruhe, wie es im Hebräerbrief heißt, und ich habe die Ruhe in mir. Ich habe die Ruhe weg. Und deswegen kann ich andere in Ruhe lassen. Ich muss sie nicht länger antreiben. Ich bin also ganz und gar in Gott verwurzelt und daraus entsteht mein Tun. Aus dieser Verbundenheit. Und daraus entsteht etwas, dass Gott mich versteht, und ohne dass Gott etwas redet, verstehe ich ihn. Das ist eine andere Vertrautheit, die Gott mir geschenkt hat. Ich mit ihm und er in mir. Und dann habe ich Frieden in mir, in meinem Herzen. Von daher ist vielleicht das größte Kennzeichen von geistlicher Elternschaft. Ich bin absolut zufrieden. Ich bin versöhnt mit mir, mit meiner Biografie, mit meiner Vita. Ich bin versöhnt mit dem, der Vita ist, mit Gott selber. Ich bin versöhnt mit den äußeren Umständen. Ich bin versöhnt mit meinen Mitmenschen. Und deswegen erlebe ich tiefste Zufriedenheit. Glück, könnten wir auch sagen. Kennzeichen geistlicher Elternschaft. Kopfermann hat es einmal so formuliert. Wer die Geschichte kennt von ihm, er selber hat einen Unfall verursacht, wo sein Sohn getötet worden ist. Und mit dieser Last und diesem Elend musste er leben, lernen. Und aus diesem Prozess heraus hat er dieses formuliert. Es ist die Haltung, Gott wieder zu vertrauen, weil man durch das Tal der Schmerzen, der Dunkelheit, der Gottesferne gegangen ist und einen größeren Gott gefunden hat, als je man ihn vorher gekannt hat. Ich wiederhole noch einmal, es ist die Haltung, Gott wieder zu vertrauen, weil man durch das Tal der Schmerzen, der Dunkelheit, der Gottesferne gegangen ist und einen größeren Gott als vorher wiedergefunden hat. In diesem Moment wechsle ich die Reifephase von der jungen Erwachsenenphase, wo ich kämpfe, ringe und es nicht verstehe, hin zu einem Getragenwerden von Gott, trotz Verlust, Trauer, Schmerzen, Zerbrechlichkeit, die vorhanden sind. Rita und ich durften ja auf dem Velocri-Kongress sein und an dem Samstag wurden wir sehr überrascht. Ein junger Prediger, einige kennen ihn, Tobias Teichen, Gründer in Deutschland von der ICF-Gemeinde, hatte einen Vortrag und wir haben ihn schon aufgehört und wir dachten schon, wir können ruhig später kommen, wir wissen, was er sagt. Und wir waren pünktlich da und er fängt an und hat uns überrascht. Das Erste, er hat gar nicht über das Thema gesprochen, das vorgegeben war, sondern über Jüngerschaft. Und Jüngerschaft ist unser Jahresthema. Und wir waren sofort beide hellwach. Und es war so gut, was er gesagt hat. Und deswegen, es ist alles nur geklaut, hat irgendjemand mal gesungen. Deswegen haben wir uns jetzt das einfach, habe ich das mal geklaut, was er gesagt hat, und möchte es auf meine Art und Weise wiedergeben. Elternschaft, geistliche Elternschaft, war sein großes Appell. Es ist das Wohnzimmer, wo Elternschaft stattfindet, nicht die Bühne. Also bedeutet es, öffne deine Tür, öffne dein Leben, lass die Leute hineinblicken in dein Leben. Und das, was du vorne präsentierst an der Kanzel oder irgendwo anders, wo du im Rampenlicht stehst, das ist unerheblich, weil da bist du irgendwie oft eine andere Person. Eine andere Rolle. Haben wir den Mut, unser Leben zu öffnen? Und er hat es dann verglichen mit den Propheten Elia und Elisa. Das sind zwei Propheten. Also ich habe mich nicht verschrieben. Und ich möchte euch das so ein bisschen nahe bringen. Also Elia war der geistliche Vater für Elisa. Sein Dienst, seine Berufung war, Prophet zu sein. Und Elia hatte es bis hier oben voll. Und er fühlte sich alleingelassen und er hatte keine Lust mehr, Prophet zu sein. Es war ihm zu anstrengend geworden. Und Gott kommt ihm als Vater entgegen. Er darf Gott nochmal ganz neu in einer intensiven Weise kennenlernen und verstehen lernen. Er wird von seinem Beruf entpflichtet von Gott. Er bekommt Namen gesagt, die er jetzt einsetzen soll, die seinen Dienst fortsetzen. Und ein Name war Elisa. Ihn soll er zum neuen Propheten berufen. Kennzeichen geistlicher Leiterschaft ist, ich habe immer ein größeres Interesse an der nachfolgenden Generation, als dass ich im Rampenlicht stehen bleibe. Das heißt, ich habe immer große Freude, wenn jemand im Predigtdienst, im Begleitungsdienst besser wird als ich selber. Dann sage ich, super. Große Freude, wenn in Leiterschaft neue Leute da sind, die sagen, wo ich sagen kann, das machen die besser als ich. Und Elia war so einer. Was war sein Geheimnis? Er hat Elisa mitgenommen, im wahrsten Sinne des Wortes, auf Schritt und Tritt. Die letzte Lebensphase, da war Elia das ein bisschen zu peinlich, denn er hat von Gott gesagt bekommen, er wird sterben. Und das wollte er dem Elisa nicht zumuten. Aber Elisa hat gesagt, ich gehe mit dir, ich gehe mit dir, ich lasse dich nicht los, ich will dabei sein. Und sie gehen immer von einer Stadt zum anderen, bedeutende Orte, und kommen an den Fluss Jordan. Und Elia nimmt seinen Mantel, den Prophetenmantel, und schlägt ihn auf den Jordan und er bleibt stehen und sie können trockenen Fußes rübergehen. Und Elia sagt wieder, jetzt bleib doch hier stehen. 50 Propheten Jünger gehen nicht über den Jordan. Sie hätten auch noch folgen können, sie folgen nicht. Nur Elisa sagt, nein, ich will bis zum letzten Atemzug bei dir bleiben. Ich weiß, Gott wird dich holen. Und dann werde ich dich nicht mehr sehen. Aber ich möchte bei dir sein. Und als Elia merkt, den kriege ich nicht von der Backe, fragt ihn, was kann ich dir noch tun? Und er sagt, ich gebe es mit meinen Worten, gib mir den doppelten Segen, den du hast. Und Elia sagt, das ist ein großes Ding, was du von mir willst. Das kann ich dir nicht erfüllen. Aber eins sage ich dir, ich gebe dir meinen Mantel. Und damit gebe ich dir die Berufung, du bist jetzt mein Nachfolger. Ich werde nicht mehr sein. Du bist jetzt der Prophet Gottes. Und wenn Gott deine Bitte erfüllt, dann wirst du dieses doppelte Maß haben. Elia wird gen Himmel aufgerückt, ist einer der Menschen, die nicht leiblich gestorben sind, so wie Henoch im Alten Testament. Und Elisa nimmt diesen Mantel und geht zum Jordan und sagt, oh, mal gucken, was geht. Haut den Mantel drauf und der Jordan teilt sie, er kann trockenen Fußes drüber gehen. Die 50 Propheten Jünger, oh, wow, das ist unser neuer Prophet. Er hat die Vollmacht von Elia bekommen. Elisa hat nun aber einen anderen Diener an der Hand, den Gehasi. Und jetzt merken wir, dass der Elisa es nicht gelernt hat oder es nicht machen wollte, was Elia gemacht hat. Er lässt Gehasi nicht immer bei sich. Er erlebt kein offenes Wohnzimmer. Er lässt nicht in sich hineinschauen. Und wir merken auch manchmal, dass ihm die Vollmacht, die er von Gott geschenkt bekommen hat, dass sie ihm in den Kopf gestiegen ist. Anders kann man sich das nicht erklären. Er wird beschimpft, du Kahlkopf von Kindern. Ein geistlicher Vater kann so entspannt darüber sein, wenn er mal beschimpft wird oder sich andere über ihn lustig machen. Er ist auf dem Berg und schaut doch mit Weite runter. Was macht Elisa? Er verflucht sie. Er hat eine doppelte Vollmacht. Alle 40 Kinder werden getötet. Elisa war schnell im Fluchen. Ein geistlicher Vater ist schnell im Segen. Und so merken wir, Elisa hat Entscheidendes nicht gelernt. Er ist zwar dem Elia hinterhergegangen, aber vielleicht doch nur, um selber groß rauszukommen. Und nicht zu werden wie Elia, ein geistlicher Vater zu sein. Es gab eine Situation, da ist ein Sohn von einer Schunammiterin gestorben. Sie war vorher unfruchtbar. Und es war ein Segen Gottes, dass sie dann aufgrund des Gebetes von Elisa fruchtbar wurde. Und jetzt ist dieses Kind gestorben. Was macht Elisa? Er lässt Gehasi außen vor. Du gehst nicht jetzt mit da rein. Er geht ganz alleine in das Zimmer rein. Er nimmt auch nicht die Mutter mit, nicht die Eltern mit rein. Jesus hat das anders gemacht. Er hat auch die Eltern reingenommen, wenn es um solche Dinge geht. Er hat auch seine engsten Freunde mit reingenommen. Er hat ein offenes Wohnzimmer gelernt. Aber Elisa hatte offensichtlich Skrupel und sagt, wenn das nicht funktioniert, dann verliere ich mein Gesicht. Und er macht und macht und macht und es funktioniert nicht so richtig. Und er macht und macht und macht und dann wird dieses Kind zum Leben erweckt. Gehasi hat aber davon nichts mitbekommen. Und in der Folge merken wir, Gehasi ist es sehr stark darum, dass er Geld bekommt. Als der reiche Mann da geheilt worden ist durch eine Flusswaschung und Elisa sagt, nein, wir nehmen nichts. Kein Geld, geht Gehasi hinterher und bereichert sich daran. Und Elisa lässt es einfach so zu. Er ist Prophet. Er hätte es sehen können, was Gehasi macht. Und dann heißt es, Elisa stirbt. Er wird nicht zum Himmel entrückt. Er stirbt und wird begraben. Und dann gibt es eine interessante Stelle in 2. Könige 23, können wir es nachlesen, dass da eine Trauergemeinschaft ist. Und sie möchten jemanden beerdigen und es kommt eine Räuberschar. Und jetzt haben sie alle Angst, wenn wir jetzt hier die Beerdigung weitermachen, dann ist es unser aller Beerdigung. Wir müssen abhauen. Also wir haben keine Zeit, ihn zu beerdigen und das ist Elisa Grab. Vielleicht war es wie so eine Höhle. Das heißt, sie haben ihn da reingeschmissen und sind abgehauen. Und dann heißt es, dieser Tote wurde wieder lebendig. Man sagt, wow, was für ein Wunder. Aber war es in Gottes Augen ein Wunder? Oder war es das traurige Momentum, dass Elisa seine Vollmacht mit ins Grab genommen hat? Was wäre geschehen, wenn Gehasi den doppelten Segen von Elisa bekommen hätte? Und der nächste Prophet geworden wäre, was hätte das für einen Einfluss auf diese Welt gehabt, die damalige? Und deswegen möchte ich uns gegenseitig ermutigen, nehmen wir unsere Berufung nicht mit ins Grab, sondern geben wir sie weiter an die nachfolgende Generation. Wie kann das passieren? Ganz einfach. Jeder von uns kann ein Jünger sein, so habe ich es formuliert, und von jemand anders lernen. Das ist einfach, gell? Wenn du die Gemeinde und uns gut kennst, dann weißt du, wer weiter ist als du in der Beziehung zu Christus. Geh einfach mal mutig auf ihn zu und sag, ich möchte gerne von dir lernen. Bist du bereit, dein Wohnzimmer zu öffnen? Umgekehrt kann einer, der sagt, Mensch, ich denke, ich bin tatsächlich gesegnet und ich möchte gerne andere segnen. Geh doch auf jemanden anders zu, wo du merkst, dem kann ich helfen, ich biete es ihm an. Ich möchte dir beistehen, ich möchte dir helfen, den nächsten Reifeschritt zu wagen. Und ich werde dich dabei begleiten, dich nicht allein lassen. Möchtest du das? Jünger sein kann so einfach sein. Ich brauche nur diesen kleinen Mut, auf jemanden zuzugehen und sagen, ich habe zwar eine Kleingruppe, aber ich möchte gerne eine persönliche Begleitung. Bist du bereit, diese Person zu sein? Und dazu möchte ich uns miteinander ermutigen, uns auf diesen Weg mal einzulassen. Amen. Wir singen jetzt ein Lied miteinander, das wir gut kennen. Jesus, wir sehen auf dich. Deine Liebe, die will uns verändern. Da haben wir es wieder. Die Liebe will uns verändern. Dann kommt das, wir hören auf dich. Warum? Weil das Wort Gottes uns verändert, wenn wir hören. Und dann kommt die lebendige Hoffnung, wir warten auf dich, denn das Allerbeste, das kommt noch. Aber wir dürfen jetzt schon vieles von dem Allerbesten weitergeben.